Ich wünsche euch allen zusammen einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen auf der IGEHO. Herzlich willkommen zu unserem Talk Quo Vadis Schweizer Spirituosen. Ich darf mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Arthur Nägele und ich gelte schlechthin als der Wahnsinnige fürs Hochprozentige in der Schweiz. Ich habe nächstes Jahr mein 20-jähriges Jubiläum und freue mich ausgesprochen, mit meinen Gästen heute über die Zukunft der Schweizer Spirituosen reden zu dürfen. Darf ich euch bitten, dass ihr euch selbst vorstellt? Wollen wir mit den Damen beginnen, Barb?
Hey. Guten Tag miteinander. Ich heiße Barb oder Barbara Grossenbacher. Ich komme ursprünglich aus Kanada und ich produziere Gin und Wodka. Meine Firma heisst Edelweit Gin und das findet man in Entlebuch. Ich bin Member for the Gin Guild und Juror beim IWSC und World Drinks Awards.
Vielen herzlichen Dank. Wollen wir gerade weitermachen, Mirko?
Mein Name ist Mirko Pösch. Ich bin Gastgeber im Schweizer Most- und Plenereimuseum in Arbon am Bodensee. Zudem auch Brennmeister von der Mosterei Möhl. Wie es der Name schon sagt, wir produzieren vergorene wie auch unvergorene Säfte, wie aber auch Schnaps. Vor allem Obstbrand in erster Linie, ein bisschen etwas Gin.
Vielen herzlichen Dank.
Ja, Patrick Braun, ich komme ebenfalls aus Konstanz und bin Barkeeper und Autor fürs Drinks-Magazin. Schreibe über Bars, über Trends in der Gastro-Spirituosen-Szene, über Cocktails und bin der Autor, Co-Autor vom Obstbrände Kultur und Genuss, das vor kurzem erschienen ist.
Vielen Dank. Ilona.
Mein Name ist Ilona Fessler. Ich arbeite bei der Kinchi Söhne AG. Wir machen das Hauptprodukt ist der Bündner Röteli. Die Saison hat jetzt gerade angefangen, das heisst, jetzt ist die Hauptsaison. Wir haben noch ganz viele andere Produkte nebenbei. Sonst bin ich noch Schweizer Spirituosen-Sommelier und habe sonst einfach meine Freude an Spirituosen.
Sehr schön, vielen herzlichen Dank. Wir haben im Vorhinein ein paar Fragen zusammengestellt und wir alle haben für uns recherchiert. Wenn man so die Zahlen anschaut, die die Schweizer Zahlen hergeben, dann merkt man, dass gerade der Alkoholkonsum in der Schweiz ja eigentlich relativ stabil ist. Wir reden bei Spirituosen von etwa 1,3 Liter hochprozentigem Alkohol pro Kopf über die letzten 10 Jahre. Mich würde aber interessieren, aus eurer Sicht, was hat denn im Moment die höchste Relevanz im Markt? Was ist im Moment am beliebtesten?
Vielleicht erst die Produzenten?
Ja, lassen wir die Produzenten ans Werk. Die Damen zuerst.
Ja gut, bei uns ist die höchste Relevanz momentan der Röteli, weil jetzt kommt die Skisaison, Après-Ski, jetzt läuft da relativ gut. Wir haben natürlich auch Gin, aber bei Gin hat es ein bisschen abgenommen. Rum ist momentan sehr ein spannendes Thema. Es ist so ein bisschen quer durchs Band.
Okay.
Also bei mir ist natürlich Gin das Hauptthema, also das, was ich produziere. Und vor allem neue Gins. Gin ist sehr versatile, in dem, dass man verschiedene Geschmacksrichtungen und verschiedene Styles vom Gin hat.
Ja, ich rief gerade beim Gin weiter auf. Ich glaube, Gin ist sicher nach wie vor ein grosses Thema. Bei uns ist natürlich der Obstbrand, wo man hart drum kämpfen drum, hoffen, dass man auch ein bisschen mehr Obst trinkt auch. Braucht sehr viel Wissensvermittlung, es braucht vielleicht ein neues Image. Ich glaube, da sind wir dran am Schaffen, sind wir am Kämpfen. Wenn wir aber auch ein bisschen auf das gehen, ich glaube, auch das Thema Liköre ist ein Thema, das ich sehe, wo allmählich kommt. Fruchtliköre, wie aber auch Kräuterliköre, Amaro, Bitter, ist schon eine grosse Nachfrage da.
Okay. Du als Berichterstatter, Patrick, was sagst du dazu?
Also ich würde tendenziell sagen, dass in der Schweiz natürlich die klassischen Spirituosen von den klassischen Herstellern wie Röteli weiter auch sehr beliebt ist, also die großen Hersteller mit ihren Produkten weiter präsent sind. Allerdings glaube ich auch, dass in der Schweiz eine Tendenz vorwiegend zum Whisky und zum Rum festzustellen ist. Also so lange gibt es ja noch nicht die Möglichkeit. Die Tradition des Whisky-Brennens in der Schweiz ist ja erst seit wenigen Jahren vorhanden, aber die Qualität wird immer besser und die Produkte, die dann auch an den Markt geliefert werden, werden immer besser. Das ist das eine. Und ich glaube auch, dass rum ein großes Thema ist. Wir werden später noch darauf zu sprechen kommen, dass die unabhängigen Abfüller in der Schweiz einen sehr guten Job machen mit dem Einkauf. Und tatsächlich, was ich sehr, sehr spannend finde, ist der Mut der einzelnen Hersteller, auch mal Produkte auf den Markt zu bringen, die lange Zeit hier verschwunden waren. Absinthe ist wieder so ein bisschen aus der Nische rausgekommen. Wir reden natürlich wieder ein bisschen mehr über Wermut. Isotta macht einen hervorragenden Job auf dem Markt. Ist ein traumhaftes Produkt. Also es kommen jetzt plötzlich wieder Kategorien, die uns der Gin geöffnet hat, weil plötzlich Trinker sagen, hey, da gibt es ja noch mehr abseits vom Gin.
Absolut, ja. Und ich finde es ja, wir sind gerade erst vorher drauf gekommen, dass auf diesem Podium von 5 Leuten 4 Mitglieder in der Gin-Gilde sind. Also ich würde auch gern beim Gin beginnen und dieses Thema über den Rum und den Whisky zu den lokalen Sachen herbringen. Und bisher wart ihr ja nett zueinander und zurückhaltend. Das wird sich in einem Moment ändern. Denn in der Außenansicht, und ihr habt beide schon über Gin gesprochen, in der Außenansicht kommt ja eigentlich dieser Gin-Hype zu einem Ende. Das hört man von ganz vielen Playern. Wie seht ihr zwei das? Ihr habt beide Gin im Angebot. Ich gehe davon aus, ihr werdet diese Meinung nicht teilen, aber was ist die Ansicht? Kommt Gin wirklich zu einem Ende oder muss man sich selbst neu erfinden?
Du guckst mich an, gell? Ja, nein, also das Wort Hype finde ich ein bisschen fast übertrieben. Ein Hype ist etwas, das schnell kommt und wieder geht. Also Gin gibt es seit 17. Jahrhundert, also das ist ein langer Hype. Denke ich. Ich rede eher von der Renaissance auf Gin. Gin ist da. Gin hat viele neue Konsumenten gewonnen. Ich sehe selber in Workshops und Besichtigungen in der Distillerie, dass junge Leute sehr in Gin interessiert sind. Und dank dem neuen Konsumentenschwung, obwohl was Gin, Wodka, Rum, Whisky kommt, sagen sie nicht einfach, wir trinken jetzt kein Gin mehr. Gin hat auch das neue Move zum neuen Cocktails, Negroni, French 75 und so weiter, dass das wirklich die jungen Konsumenten vielleicht vom Wein doch zurück zum Spirituosen kommen. Gin gibt es schon lange und ich sehe nicht, dass es irgendwie bergab geht. Wir müssen auch überlegen, was ist die ganze Financial Crisis rund um die Welt. Also klar, Gin ist ein 7,5 Milliarden Geschäft weltweit. Und dass wir das einfach abneigen, bin ich nicht so ganz in der gleichen Meinung, dass die Hype weggeht. Ja.
Also ich gebe zu, das war ganz bewusst auch provokant angefragt.
Also der Hype, es gibt ein riesiges Sortiment an Gin und es hat jeder seinen eigenen Gin rausgebracht. Und wir haben es bei uns gemerkt, wir haben auch für andere haben ja Gin gemacht, Spezial-Gin für einen Bäck, wir hatten Brot-Gin gemacht. Es hat so ein bisschen jeder seinen Gin gehabt. Und jetzt ist da wieder ein bisschen zurückgegangen, weil es bleibt, der Gin bleibt und es gibt die guten Gins, die ihren Markt oder ihren Stand im Markt haben. Und dann gibt es aber die halt jetzt einfach verschwinden, die nichts Spezielles sind oder halt ein bisschen normal, klingt fast böse, aber es sind die Speziellen, die bleiben und die anderen, die dann halt Platz machen für etwas Neues auf dem Markt. Und wir haben es auch bei uns gemerkt, wir haben beim Gin haben wir so ein Flaschensortiment gehabt. Früher haben wir da noch in CCL-Fläschchen gehabt und 7 Dezi und 35 CL-Flaschen. Und jetzt sind wir eigentlich zurück und haben gesagt, es gibt eine Flasche von unserem Gin, weil Vielfalt ist nicht mehr gefragt. Es ist ein Gin, eine Flasche und das Thema ist gelaufen.
Mhm. Also, lässt sich das bei dir auch nachvollziehen?
Ja, also ich sehe das ziemlich ähnlich wie die Ilona. Also ich glaube einfach, der Gin-Trinker, wo wir heute immer Gin trinken, der wird auch weiterhin Gin trinken an der Bar. Ich glaube einfach auch, dass die kreativen Ausflüge von Aromen im Gin irgendwo den Zenit erreicht haben. Also wir haben zum Teil ganz kreative Versionen von Gin, wo ich wieder irgendwie auch frage, reden wir da noch von Gin? Ist es einfach nicht nur eine aromatisierte Spiritose? Und da, finde ich, ist es einfach wieder so ein Wirrwarr geworden, auch an der Bar, dass einfach der Überblick ein bisschen verloren gegangen ist, was ist überhaupt Gin. Und ich glaube auch, wenn man mal so in der Bar mit den Barleuten auch schwätzt, traditionell London Dry Gin, Wacholder dominant, ist und bleibt immer ein Thema an der Bar. Und da gibt es sicher ein paar gute lokale Produkte auch, die auch ein bisschen spezieller sind. Ich glaube, mit einem guten Marketing, mit einem spannenden, lässigen Auftritt wird auch das an der Bar bleiben. Aber tendenziell die Vielfalt von diesen Gins, glaube ich, jetzt für uns auch, dämmt sich langsam ein bisschen.
Okay. Können wir uns finden in der Aussage? Ich sehe schon, du lächelst. Können wir uns finden in der Aussage, Gin bleibt in sich stabil, die Markenvielfalt wird zurückgehen? Ja. Was wäre dann für die Produzenten, die das machen? Muss man sich neu erfinden? Muss man ständig was Neues hinterherhängen?
Es kommt ja darauf an, wer der Produzent ist. Man muss natürlich den Gin-Hype mal ein bisschen relativieren. Den Gin-Hype hatten wir vor 15 Jahren, als es zum ersten Mal eine blaue Flasche mit einem Saphir gab. Und dann kam auf einmal ein Affe auf eine Flasche. Und plötzlich fing jeder an, ich möchte unbedingt diesen speziellen Gin trinken. Dann gab es ein wahnsinniges Wachstum, weil auch in der Wahrnehmung es in der breiten Masse viel mehr angekommen ist. Ich glaube, und da stimme ich dir zu, der Kuchen ist verteilt. Also die großen Hersteller produzieren klassische Gins, die werden auch über Jahre hinweg überleben. Kleinere Hersteller haben eher das Thema, dass sie entweder durch besonderes Labeling, durch besondere Regionalität oder besondere Geschmacksprofile auf sich aufmerksam machen wollen. Jetzt ist Gin ja keine besonders anspruchsvolle Spirituose zur Herstellung, im Gegensatz zum Obstbrand und Whisky, Fasslagerung etc., sondern ich kann relativ schnell Gin auf den Markt bringen. Was dazu führt, dass fast jedes Dorf, jede Bar einen eigenen Gin macht. Das führt natürlich zu einer wahnsinnigen Übersättigung in der Peripherie. Und das ist etwas, was man an der Bar merkt. Und da stimme ich dir voll ganz zu, Mirko. Es ist in der Wahrnehmung der Barkeeper, wenn du heutzutage als Vertreter kommst und sagst, hey, ich habe den neuesten Gin, bekommst du keinen Termin mehr. Weil die Leute einfach sagen, ich habe schon 20 Gins oder teilweise bis zu 200 Gins in meiner Backbar stehen. Sag mir einen Grund, warum ich genau deinen Gin noch da reinstellen soll. Und ja, Gin hervorragend hat uns einen Bärendienst erwiesen. Gin hat ganz viele zu hochwertigen Spirituosen gebracht und ich finde, Gin ist eine hervorragende Spirituose als Anfänger ohne großes Fachwissen, um sich hineinzutrinken. Sage ich immer, es ist immer so eine schöne Anfangsspirituose. Und danach kannst du anfangen und sagen, hey, ich habe Lust, jetzt mal was Neues zu probieren. Und ich versuche dann Whisky, Rum oder was auch immer kommt. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist der Kuchen verteilt. Man merkt es ja auch in der Wahrnehmung, und dann höre ich auch gleich auf, wenn man überlegt, dass Monkey 47 für 120 Millionen an Pernod Ricard verkauft worden ist, dann gab es nochmal Malfi, ebenfalls um die 40 Millionen verkauft als Gesamtvolumen. Diese Preise werden nicht mehr bezahlt, weil der Markt ist gesättigt, der Kuchen ist verteilt. Und jetzt können gerade noch Nischenanbieter in ihrer Region was vertreiben. Aber man darf nicht den Glauben haben, wenn ich in Basel einen Gin entwickle, dass man den bis nach Norddeutschland und Süditalien verkauft. Sondern es ist die Regionalität, die dann auch noch aussticht.
Du hörst, da hinten wird schon auf dich geschossen. Ja,
ich wollte schon in Deckung gehen.
Ja, ja, ja. Bevor wir uns jetzt hier zu sehr an die Wäsche gehen, von wegen es nicht so schwierig herzustellen, gehen wir doch mal weiter. Ja, wir haben Gin, eine hervorragende Kategorie, ganz viele Brenner haben davon profitiert. Wie seht ihr denn das Thema Whisky? Es war ja eigentlich der erste große Spirituosentrend, den man so mitgemacht hat. Ende der 80er Jahre ist das irgendwo losgegangen. Auch ich damals an der Bar, die erste große Spirituosenkategorie. Hat das im Moment Relevanz? Wie seht ihr das?
Ich glaube, Whisky hat immer irgendwo eine Relevanz. Ich glaube auch, der Whisky-Trinker ist aber auch ganz ein anderer Konsument. Ich glaube, der Whisky-Trinker kann schnell mit dem Gin-Trinker vergleichen. Es ist ein anderes Konsumerlebnis. Es ist vielleicht auch, wenn man so die ganzen Zigarren-Lounges anschaut, Whisky ist einfach ein anderes Thema wie Gin, finde ich. Es ist nicht der gleiche Konsument. Ich vergleiche das immer gerne auch mit Tastings. Also wir machen relativ viele Tastings bei uns. Auch ein Gin-Tasting und ein Whisky-Tasting gegenüber, das sind zwei Paar Schuhe. Also Gin ist immer lässig, spannend, man kann probieren, verschiedene Sachen. Und der Whisky-Trinker ist mehr so, ich habe meinen Whisky, bin schon zweimal in Schottland gewesen, ich weiß genau, um was es geht. Erzähl du mir jetzt mal etwas da. Ja. Und es ist ganz ein anderer Gast schlussendlich, der an der Bar steht, der wahrscheinlich einen Whisky bestellt oder konsumiert.
Das heißt, ich verstehe dich richtig, wenn du sagst, du siehst den Whisky-Trinker als weniger experimentierfreudig als den Gin-Trinker.
Ja. Er ist halt mehr in seinen Konventionen verhaftet. sage ich jetzt mal einfach. Ja. Ich glaube, der Schweizer Whisky hat eine hervorragende Zukunft. Es gibt traumhafte Produkte, die kreativ entwickelt werden, kreativ ausgebaut werden. Aber man muss natürlich auch zurückblicken. Es musste erstmal eine Lernkurve hingelegt werden. Ich meine, die meisten kommen aus dem Obstbrand-Business. Und so sauber, wie du einen Obstbrand brennst, kannst du halt kein Whisky brennen. Du musst ein Destillat finden, das so ein bisschen Kanten und Ecken hat, das sich in der Fasslagerung noch ausbaut. Und plötzlich bekommst du spannende Dinge. Und ich finde, da sind wir auf dem Weg hier in der Schweiz. Wir haben in der Schweiz faszinierende Projekte. Ich möchte nur an den Whisky Trail, am Sentis erinnern. Das ist eine schöne Geschichte, wo du einfach Whisky erleben kannst, ohne dass du eine Wissenschaft draus machst. Und wenn wir mal von dieser Wissenschaft wegkommen und alles so wissenschaftlich betrachten und engstirnig, und das ist ja der Vorteil von New World Whisky, er ist nicht in diesen Konventionen wie Scotch, dann haben wir eine Bandbreite plötzlich, die dann den Überstieg von Gin zu Whisky sehr einfach machen. Als nächsten Entwicklungsschritt, finde ich. Wenn du genug Gin getrunken hast, dann sagst du, jetzt möchte ich auch mal was anderes trinken. Dann würde ich tatsächlich zu einem schönen Schweizer Whisky mit einem guten Aromaprofil greifen, bevor ich jetzt in meinem Wohlfühlklima bleibe, sage ich jetzt mal so einfach.
Das hört sich jetzt fast so an, wie irgendwann kommt jeder nach Hause, oder?
Nein, das wollte ich nicht
nein.
sagen.
Okay. Nein. Aber ich meine, in der Wahrnehmung ist es ja schon so, wie du sagst, sehr verhaftet mit dem, was man kennt, dass eigentlich für ganz viele Whisky-Trinker Schottland Whisky ist und alles andere nicht.
Genau.
Glaubt ihr, dass da Nachholbedarf besteht für Schweizer Brenner? Mitzukommen, mit auf diesen Trend aufzuspringen?
Ich glaube einfach, man darf nicht versuchen, Scotch zu kopieren, sondern man muss eine eigene DNA entwickeln. Was ist die DNA eines Schweizer Whiskys? Und wir haben die Alpenregion, wir haben hier andere Fässer, wir haben hier viel mehr regionale Unterschiede, die nicht eingeengt sind. Und ich glaube, in dem Moment, wo ein New World Whisky oder ein Schweizer Whisky versucht, seinen eigenen Weg zu gehen, hat er viel mehr Erfolg, als wenn er einfach versucht, ein Schweizer Scotch zu sein, aber nicht in Schottland abgefüllt. Und das ist, glaube ich, die Zukunft, dass man viel mehr auf sich selbst schaut und versucht, eigene Kreationen, eigene Techniken zu entwickeln. Und ich glaube, da sind die Schweizer ganz weit vorne.
Da gebe ich dir grundsätzlich recht. Die Schweizer sind extrem weit vorne. In der Innenansicht kennt man auch Schweizer Whisky. Ich stelle es jetzt mal in den Raum. Kennt man den Schweizer Whisky im Ausland? Oder kennt man Schweizer Gin im Ausland? Kennt man Schweizer Spirituosen grundsätzlich im Ausland?
Na, ich glaube schon, dass man Schweizer Spirituosen im Ausland kennt. Das Problem in der Schweiz ist ja grundsätzlich das Verbot der Werbung. Das ist ein Thema, was den Produzenten es wahnsinnig schwer macht, erstmal regional bekannt zu sein. Aber wenn man ehrlich ist, Schweizer Obstbrände, da kommen wir ja nachher auch noch dazu, sei es ein Fassbind, ein Etter, ein Humbel, die liefern oder exportieren weltweit. Du bekommst genauso eine Etterflasche mit ihrer ikonischen Form in Japan, genau wie du es in Hongkong bekommst und in Deutschland. Und ich glaube, die Obstbrände sind unser Aushängeschild. Wir müssen natürlich darüber diskutieren, über die hochpreisige Produktionsgeschichte. Ja? Also da könnt ihr mehr davon erzählen.
Was ich wollte gerade sagen, ja,
genau.
Lassen wir mal die Metropolitan
das Thema ist, wie man produziert.
Barb, du als weitgereisteste unter uns, wie siehst du das? Du kommst aus Kanada, hast deine Wurzeln jetzt in der Schweiz. Kennt man Schweizer Produkte, die nicht Schokolade, Käse oder Uhren sind im Ausland?
Ja, also ich glaube, wenn man im Schweizer Spirituosen redet, ist das, man kennt die Schweiz als qualitativ Land. Also sauber, exakt und man kann auf die Kontrolle und die Destillation sicher darauf freuen. Das Schweizer Kreuz ist ganz wichtig im Ausland und ich denke, als Schweizer Produzent muss immer noch das Produkt stimmen und nicht nur der Herkunftsland. Und darum sind vielleicht internationale Wettbewerb mal wichtig, dass man sich platziert international und nicht einfach, hey, ich habe ein Gin aus der Schweiz, das interessiert eigentlich wenig Leute. Mhm. Ich muss sagen, ich exportiere gar nicht. Das war für mich ein nächster Schritt. Aber Schweiz, ein stabiles Land, bekannt von Technologie und sonst alles in positiver Sinn.
Okay. Darf ich das an dich weitergeben? Ihr seid ja Teil von einer internationalen Gruppe. Wie steht es denn da mit der Fahne hochhalten mit Schweizer Produkten? Ist das ein Thema?
Also bis jetzt exportieren wir nicht. Wir sind eigentlich rein in der Schweiz tätig. Wir importieren, weil wir haben auch noch, also unsere Gruppe hat auch noch eine Firma in Schottland, die Whisky macht, und eine in Japan, die Whisky und Sake macht und Gin. Und wir sind so ein bisschen verteilt, aber das Ziel ist schon, dass man auch exportieren kann. Aber exportieren ist auch ein riesen Aufwand. Das heisst, Etiketten müssen stimmen, die ganzen Zollsachen. Und dann ist auch die Frage, in welches Land wird man exportieren? Wo hat es noch Platz auf dem Markt und wo platziert man sich? Wo ist der Preis, den man verlangt, auch angemessen, wo die Leute überhaupt da können zahlen für das, was man liefert? Also ein bisschen. Und da muss man auch zuerst herausfinden, wo macht es am meisten Sinn zum Exportieren, anstatt dass man einfach irgendwo auf den Markt wirft und nachher merkt, läuft gar nicht.
Aber man sieht ja auch, gerade die Schweizer Destillate, die sehr speziell auf Swissness, auf die Schweizer Identität abzielen. Mount Rigi, einer der erfolgreichsten Liköre in Deutschland, aus der Schweiz. Röteli, kennen viele Süddeutsche, weil einfach, das ist auch etwas, was eure kulturelle Identität ist. Die Frage ist natürlich, macht es Sinn, einen Gin aus der Schweiz mit dem Aufwand, wie du sagst, Etiketten, europäische Regulationen, dann Branntweinsteuer, das sind ja alles Themen, die sehr komplex sind und die dir unter Umständen die Ware bis zu einem halben Jahr oder Jahr in ein Zolllager bringt, weil du es nicht schaffst, es rauszubekommen, weil der Zoll immer wieder neue Sachen macht. Ihr von Möhl liefert ja auch nicht nach Deutschland, weil ihr auch von den Rohstoffen her so ein hohes Einkaufsniveau habt, dass es fast nicht konkurrenzfähig ist zu deutschen oder französischen oder italienischen Produkten. Ich will jetzt das nicht immer nur auf Deutschland abzielen.
Ja, klar, der Obstpreis ist in der Schweiz natürlich so um einiges höher wie in Deutschland zum Beispiel. Ja. Also wenn ich eine Schale will abfüllen und das noch in Deutschland irgendwo in ein Regal in jeden kann stellen, das müsste so einen Preis haben, das kauft ja keinen ab schlussendlich. Ja. Das ist schon ein bisschen halt, also es ist einerseits sehr gut, dass wir das so haben in der Schweiz, also wir haben sehr gutes Obst, sehr kontrolliertes Obst, es kommt nicht vom Ausland rein, was zum Beispiel in Deutschland ja viel schwieriger ist. Also ich meine, dort kämpfen wir eigentlich, dass man nicht, oder gegen die Billigkonzentrate aus Polen etc., die zum Teil reinkommen, darum auch das Thema Streuobstwiese zum Beispiel in Deutschland wird sehr gross auf Sättige geschrieben. Das ist wichtig, dass es wirklich für Deutschland ist, dass mit dem wirbt man ja auch. Das ist bei uns eigentlich nicht so der Fall. Oder?
Darf ich da reingrätschen und eine ganz frevelhafte Frage stellen? mehr an die Produzentenseite. Das hört sich jetzt ein bisschen so an und ich duck mich dann und bin auch gleich weg, dass das als Standort Schweiz auch gewissen Nachteil hat in der Produktion, wenn es für den Export ist.
Yep. Ja? Also wenn du beim Swissness bleiben willst, also zum Beispiel bei meinem Gin habe ich Zutaten, sie sind regional. Sie sind nicht bio, sie sind nicht organisch, aber sie sind regional. Und da zahlt man auch den Preis dafür. Also ich bezahle zum Beispiel 200 Franken für ein Kilo Holunderblüten oder 400 Franken für ein Kilo wilde Veilchen. Da kann ich in Deutschland oder Ungarn für 25 bis 30 Euro bezahlen. Aber dann stimmt das ganze Geschicht nicht, dass ich dazu zu meinem Gin erzähle, dass es regional produziert wird. Denn Nachteil, ja, von der hohen Preis. Also nachher der Verkaufspreis, wenn jemand kommt aus Deutschland und sagt, er will meinen Gin für 30 Franken verkaufen oder 30 Euro, dann bleibt überhaupt nichts mehr übrig. Ja, ja, die ganzen Faktoren, die dazukommen.
Das heißt auf der anderen Seite, sobald wir was exportieren aus der Schweiz, ist das immer im Top-Premium-Bereich.
Ja.
Und die einzige Chance, die wir haben, ist auch Top-Qualität zu liefern.
Gut, die Schweiz liefert immer Top-Qualität. Es gibt in der Schweizer Lebensmittelindustrie und Getränkeindustrie gibt es keine schlechte Qualität. Das würde der Markt nicht widerspiegeln. Also wir müssen einfach ehrlich sein, auch die Schweizer Produzenten, die ich bereits genannt habe, wie Fassbind, Etter und Humbel etc., die nach Deutschland liefern, man muss natürlich fairerweise sagen, 70 Franken für eine Flasche Etter, Obstbrand in Deutschland, das zahlt kein Mensch. Das sind Liebhaber und die auch ein gewisses Luxussegment abdecken, aber das muss man dann halt auch akzeptieren, dass man das Luxussegment abdeckt. Aber fragt mich ein Gin-Produzent aus der Schweiz, lohnt es sich für mich nach Deutschland, Italien oder Frankreich, um mal nicht immer nur die drei, Deutschland zu nennen, das lohnt sich nicht. Dafür gibt es einfach zu viel Ware auf dem Markt. Der Markt ist zu eng, zu dicht und du bekommst sowieso keinen Platz mehr im Supermarkt oder Edeka. Im Wholesale, vergiss es, das ist einfach vom Finanziellen her nicht tragbar.
Okay, das wird vorwegnehmen, die Frage, die nachher kommt, wo werden denn Schweizer Spiritosen konsumiert? Aber bevor wir da einsteigen, würde ich trotzdem noch gern eine Kategorie streifen, von dem wir noch nicht gesprochen haben. Weil unter diesen Top 3 ist ja doch Rum ein Thema. Und ich weiß, ihr habt eine relativ große Auswahl an Rum im Vertrieb. Mhm. Ist Rum nach wie vor das nächste große Ding oder war das vorgestern?
Gute Frage. Rum ist schon ein interessantes Thema. Es gibt einfach noch nicht so viele Leute, die wissen, was damit anfangen. Es ist zwar interessant, jetzt bei mir in meinem Kollegenkreis kommt Rum jetzt zum Beispiel immer mehr auf. Es gibt solche, die zuerst Whisky gern haben und jetzt gefunden haben, im Rum kommt mehr, es gibt Interessanz, auch dort gibt es verschiedene Fässer, verschiedene Lagerungen, verschiedene Länder, verschiedene Stile. Da macht es so spannend und sie rutschen so langsam drin rein. Aber ich finde, im Rum könnte man noch viel mehr Arbeit leisten, damit es interessanter wird für die Leute.
Man muss mehr Arbeit leisten. Genau. Es ist nicht nur, also man muss mehr Arbeit leisten, einfach schon die verschiedenen Stilrichtungen. Wer trinkt denn schon Agricole an der Bar zum Beispiel oder zuhause, oder? Das ist zum Beispiel eine Stilrichtung, die völlig untergeht, was eigentlich mega schade ist und einfach auch keine Berechtigung hat, dass es untergeht.
Also du holst jetzt natürlich auch die Kategorie, die wahrscheinlich die kleinste von allen ist.
Klar, es ist die kleinste, aber es ist sehr eine spannende Kategorie, einfach auch vom Aromaspektrum her. Jamaika, auch dort, die ganze Estono, das ist mega spannend, damit zu arbeiten. Ich glaube aber auch dort braucht es einfach extrem viel Wissensvermittlung, einfach sicher mal in der Gastronomie, im Verkauf, dass das noch schlussendlich aber auch an Gast übergeht und der das auch spannend findet und auch angefangen zu experimentieren damit.
Die Frage ist natürlich die, reden wir jetzt von einem Standard-Rum, der als Pouring-Rum an der Bar ausgeschenkt wird, wie, jetzt nenne ich mal zwei, drei Marken, wie Havanna oder Bacardi, oder rede ich von Rum, die Fasslagerungen sind, Einzelabfüllungen etc. Und ich glaube, da ist das große Problem, dass die Kommunikation viel besser stattfinden muss, weil es sowas von undurchsichtig für den Konsumenten ist. Was habe ich denn hier in der Flasche? Und die Spiritosenverordnungen zum Thema Rum ist geschärft worden, aber noch nicht endgültig so scharf, dass es jeder versteht.
Und noch nicht in der Schweiz angekommen.
Und dann, genau, dazu sagen, das muss man dazu sagen, ja.
Ist denn Bewegung in dieser Branche? Weil ich weiß, als wir begonnen haben in den späten 90er Jahren, dann war das Thema, dass es hieß, je süßer und je dunkler, desto höher die Qualität. Ja, also vom Kunden suggeriert. Und damals war die Hoffnung zu sagen, irgendwann wird sich auch dieser Einsteigsgenießer weiterbilden. Irgendwann kommt jeder nach Hause. Ja? Ist das so?
Nein, also heutzutage ist, wir haben ein schönes Sortiment, wenn wir auch einen Produzenten bei uns in der Gruppe, der rummacht, der heisst Mezzan. Und dort geht es wirklich darum, jetzt steht auf der Etikette drauf, ohne Zusatzfarbe, ohne Zucker, nicht filtriert. Oder? Es geht genau darum, dass man sich eigentlich von dem abhebt, dass man sagt, es ist ein natürliches Produkt, es hat keine Zusatzfarbe gegeben, die Farbe kommt wirklich nur vom Lagern. Es steht drauf, wo das kommt, von welcher Insel, mit welchem Stil, in welchen Fässern, dass man wirklich auch die Daten, die stimmen, auf die Flasche, auf die Etikette draufbringt, damit der Kunde sieht, es ist ein hochwertiges Produkt. Es ist nicht etwas, um mit Cola mischen und einen Rum Cola daraus machen, sondern die 60, 70 Franken, die man für so eine Flasche zahlt, die irgendwie 18 Jahre gelagert worden ist, ein Teil davon auf der Insel irgendwo in der Wärme und der letzte Teil vielleicht noch irgendwo zu Frankreich und dann abgefüllt worden ist, dass es mehr so funktioniert, was für Zeit und was für Energie, dass in so einen Rum eingelegt worden ist.
Es ist natürlich auch die Frage, wie offen ist man und spricht über den Rohstoff, wie Rum hergestellt wird. Also das ist ja das, ob ich jetzt die Melasse einmal, und das ist ja die nächste Frage, die wir uns stellen müssen, wenn die Melasse aus der Karibik kommt, aus Guyana, Guadeloupe oder weiß Gott woher, wird dann mit einem Container in die Schweiz gebracht. Wie ist mein CO2-Footprint? Das sind natürlich Diskussionen. Da ist ein Rohstoff, der aus der Schweiz kommt, natürlich nachhaltiger.
Da gebe ich dir recht. Du musst aber natürlich auch eins sehen. Diese Melasse kommt ja nicht, weil sie der Brenner bestellt in der Karibik. Diese Melasse kommt in großen Teilen, weil sie halt mit Schiffen nach Europa gebracht wird, weil die Landwirtschaft irgendwie das Vieh über den Winter futtern muss. Also das heißt, irgendwo ist das Material ja da. Und damit würden wir auch wieder zur Schweiz zurückkommen, Quo Vadis Schweizer Spirituose. Und ich stelle jetzt ganz böse in den Raum, ist denn ein Schweizer Rum etwas, das aus Melasse, die importiert wird, in der Schweiz destilliert wird? Oder ganz viele versuchen, mit Schweizer Zuckerrübenmelasse was hinzukriegen, das ähnlich ist wie Rum, wissentlich, dass das nie im Leben Rum sein wird, solange die Verordnung nicht geändert wird. Wo hat es mehr Schweizanteil? Wie seht ihr das?
Ja, ich finde das Thema Zuckerrübe allgemein ist relativ, ich finde es sehr ein heikles Thema, sehr ein schwieriges Thema, weil das ist einfach das Pfeffrige, das dort hinein anschwenkt. Ich glaube, da sind wir, vielleicht fragst du mich in 9 Jahren nochmal, wie es denn so weit aussieht mit dem. Ich glaube, jetzt, Stand heute, sind wir dort noch nirgends.
Also das ist die Abschlussfrage dann, wo siehst du es in 5 Jahren?
Okay, gut, machen wir das so. Nein, und ich finde halt auch dort, ich glaube, das ist ein bisschen ähnlich wie im Whisky. Ich glaube, solange wir probieren, etwas zu kopieren, was wir da nicht machen oder wo nicht haben, dann wird es extrem schwierig, um die Kategorie Schweizer Rum gross zu machen. Und auch dort gehen wir wieder auf die Sauberkeit. So wie wir brennen in der Schweiz, einen schönen Rum, einen jamaikanischen Stil zum Beispiel herzustellen, das werden wir nicht anbringen. Weder schliessen sie davon, Brennerei. Ja.
Also das heißt, du siehst nicht, dass Zuckerrübendestillat das nächste große Schweizer Ding ist?
Ich denke nicht, nein.
Wie sieht der Rest das?
Ich glaube, die Rohstoffdiskussion haben wir ja bei allen Spirituosen. Wo kommt der Rohstoff her? Was bezahle ich für den Rohstoff? Und ob das Getreide, das in Schottland für Scotch benutzt wird, alles aus Schottland kommt, wissen wir auch. Ich glaube einfach nicht, dass die Zuckerrübe jemals konkurrenzfähig ist für ein in quasi Abfallprodukt der Zuckerindustrie, nämlich Melasse. Und wenn die Melasse, du sagst es ja selbst, in Containerweise nach Europa kommt, um eigentlich die Masthaltung zu unterstützen, dann hat das alles einen Preis. Da kann der Zuckerrübenhersteller, der Bauer oder der Landwirt im Thurgau hat größte Schwierigkeiten, das zu matchen mit seinem Preis. Und dann sind wir wieder bei den Rohstoffdiskussionen. So wie wir es beim Obst haben, so wie wir es bei allem haben. Und ich glaube deshalb nicht, dass Zuckerrübe, mal abgesehen, so wie du sagst, von der Europäischen Spirituosenverordnung, da muss noch ein Weg hingehen.
Okay. Also wenn wir diesen Schwung jetzt nehmen und sagen, Rohstoff und wo kommt mein Rohstoff her, dann hätten wir eigentlich weit verbreitet vor der Haustür jede Menge Rohstoff. Wir reden von einer sehr ursprünglichen Kategorie und wir reden davon, dass sie keiner will.
Obstbrände.
Auch wieder ganz provokativ. Du sagst Obstbrände. Ihr produziert Obstbrände. Wo siehst du es? Hat Obstbrand eine Zukunft und warum will keiner Obstbrand im Moment?
Ich hoffe, es hat eine Zukunft. Also ich denke einfach, Obstbrände, auch dort, das hat sehr ein verstaubtes Image. Das ist ein brenzliches Abfallprodukt gewesen. Schlechter Rohstoff auch, also Rohstoff, den man nicht weiter braucht. Heute sieht das ja ganz anders aus. Ich glaube, heute hat man ja wirklich das beste Obstwille für meinen Obstbrand. Es ist eine extrem aromatische Spirituose, eine sehr spannende Spirituose, sehr weit auch einsetzbar. Also ich glaube auch dort, und ich glaube, wir haben auch schon darüber geschwätzt, man muss ein bisschen von dem puristischen, weintrinkbaren Obstbrand auch ein bisschen wegkommen. Wir können mit Obstbrand nämlich hervorragende Cocktails machen, hervorragend das Apero-Getränk zubereiten. Es muss nicht immer der Digestiv sein, wo du einfach nach dem Essen zum Kaffee nimmst. Oder? So wie aber auch Kaffee und Obstbrand allgemein. Also wir haben in der Schweiz eine sehr grosse Kaffeeschnaps-Tradition. Also sehr regionabhängig natürlich, aber auch das kann man ja, es hat immer so ein verstaubtes, ein urchiges Image. Ich glaube, dort können wir daran arbeiten, dass es einfach wieder ein bisschen romantischer wird. Und wenn Obstbrand ist, etwas extrem Romantisches eigentlich. Etwas sehr Schönes. Also
du nimmst jetzt die Antwort schon vorweg, weil eine meiner nächsten Fragen wäre, wie seht ihr das Potenzial? Wenn ich dir zuhöre, dann haben wir Riesenpotenzial.
Also, ich glaube, wir müssen wieder zurück zum Schweizer Alkoholwerbegesetz kommen. Also, du sagst eben, man muss das Image aufarbeiten. Aber wie macht man das, wenn wir in der Schweiz nicht dürfen Lifestyle mit Alkohol verbinden. Also am schönsten wäre, dass man junge Leute an einer Bar oder draussen irgendwie auf ihre eigenen Terrasse an einem Rötchen trinken oder irgendetwas, wo ein Fruchtbrand, aber das ist alles verboten, es wird gebusst. Also wie tut man das Image aufwerten, wenn man gar nicht darf. Also das ist für mich sehr schwierig.
Macht Sinn,
da gebe ich dir recht.
Aber das ist ja ein generelles Problem der Obstbrände, gerade in den Regionen Deutschland, Schweiz, Österreich, Liechtenstein und Südtirol. Solange die Großindustrie nicht in ein Projekt einsteigt, entsteht keine Werbung. Und die Großindustrie, Pernod Ricard, Diageo, wie sie alle heißen, haben grundsätzlich kein Interesse an Obstbränden, weil Obstbrände zu anspruchsvoll sind für die Produktion. Der Aufwand, einen Obstbrand herzustellen, der ja ganzjährig geht, ein Vier-Jahreszeiten-Konzept hinterlegt ist, die Tradition unserer Vorfahren. Ein Diageo fängt nicht an, tonnenweise Kirschen in der Zuger Region zu ernten, um selber zu produzieren, um es dann zu, das ist dem viel zu aufwendig. Das Geld muss sich viel schneller drehen, dann lohnt es sich mit Marketing und vor allem mit großen Summen an Geld eine Spirituose nach vorne zu pushen. Und das hatten wir beim Gin. Monkey 47 wurde massiv gepusht, gerade nachdem Pernod Ricard so viel Geld investiert hat. Und davon profitieren natürlich alle Kleinhersteller, dass wenn Gin überall im Munde ist, dann probiere ich halt mal was Regionales. Es muss nicht immer das von der großen Firma sein. Bei Obstbrand ist das anders. Obstbrand hat traditionell hat einfach Kleinbrenner. Es gibt nur wenige Großbrenner, wir haben sie schon ein paar Mal heute genannt. Ihr habt wieder begonnen mit Obstbrände bei euch im Line-Up, weil ihr daran glaubt, an die Spirituose, weil es eure DNA ist. Aber ich glaube, die Obstbrenner an sich müssen erstmal für sich entdecken, was privates Marketing ist. Das produzieren können sie, das abfüllen können sie und dann fängt es schon an zu scheitern. Die wenigsten schaffen die richtigen Flaschen, die richtige Etikette und dann anschließend die richtige Kommunikation in die Region. Das ist die große Herausforderung für Obstbrände.
Gebe ich dir recht, da kann sie dir wahrscheinlich auch eine Geschichte davon erzählen, richtige Etiketten und richtige Flaschen. Ich würde mit euch gerne eine Ansicht oder eine Einsicht teilen. Und ich habe mich auch lange gefragt, warum Obstbrand bei uns keinen Stellenwert hat. Und ich bin in einer sehr, sehr interessanten Studie drauf gekommen, dass jemand gesagt hat, das ist ganz logisch, weil die Jungen versuchen, sich von den Alten abzuheben, indem sie was anderes trinken als die Eltern. Das heißt, wir sind auf internationale Sachen gegangen, weil es hip war und wir uns davon abgesetzt haben, was unsere Eltern getrunken haben. Das will er jetzt aber implementieren, dass unsere Jugend, die nachkommt, dasselbe macht. Wie können wir denen den Link von Sachen wie Gin zu einem regionalen Produkt, das vor der Haustür wächst, legen?
Also,
ohne Werbung zu machen.
Also, ich denke, die Vielseitigkeit ist wichtig. Wir müssen nicht sagen, statt Gin, aber dazu. Oder genau. Dass sie einfach das Lehren kennen. Also früher, bei meinem Alter haben wir gesagt, Gin is the drink my grandmother drank. Aber jetzt hat das den Wandel gegeben. Und wie bringt man dazu? Ich weiß nicht, wie man es dazu bringt, aber dass sie im Regional interessiert sind, finde ich sehr wichtig. Also in die kleinen Dörfer und so, denkt man, ah, das gibt es. Halb Zwetschgen, Trash, Röteli, Kirsch. Aber sind sie interessiert, das zu trinken?
Also ich glaube, eine große Tendenz oder eine große Lösung ist die Regionalität in der Gastronomie, was das Kochen anbelangt. Man spricht so von Regionalität, dass wir lernen müssen, also in den vergangenen 20 Jahren war aufgrund der Mobilisierung und auch der Globalisierung es so einfach, Produkte, Geschmäcker, Aromen aus der fernen Welt zu genießen, weil sie so einfach zu genießen waren. Dass man die Experimentierfreudigkeit des Konsuments war, damit zu holen, indem man gesagt hat, ich habe noch etwas Exotischeres. Hier ist noch was aus Safran. Hier ist noch was aus der letzten Blüte aus dem hinteren Winkel von Afrika. Der Umkehrschluss ist jetzt die Wahrnehmung, dass man viel mehr in die Regionalität geht, was das Kochen anbelangt. Und genau auf den Zug müssen die Obstbrände drauf, dass man sagt, ja, es gibt nicht nur die wahnsinnige Aromenvielfalt. Und wir reden jetzt nicht von der klassischen Williams. Ihr brennt Gelbmöstler. Es gibt Obstsorten, die kennen die meisten von uns gar nicht mehr, weil es die Supermärkte auch nicht interessiert. Wir müssen über die regionalen Produzenten gehen. Man muss nicht immer am großen Rad drehen, sondern versuchen wieder mit lokalen Herstellern, Köchen, Gastronomen, Bartendern versuchen, hey, ich habe hier ein Destillat, und man muss denen Hilfe geben, wie man es richtig nutzt. Also wenn ich in der Bar arbeite und es kommt jemand zu mir und sagt, hier, probier mal das und das nutzt du mit dem und mir schmeckt das, dann bin ich der Erste, weil ich mich von der breiten Masse abhebe mit einem Produkt, mit einem Drink, mit einem Cocktail, der mir etwas bietet, was aus meiner Heimat kommt, wo ich vielleicht auch noch die Region kenne und sage, hey, das ist aus dem Thurgau, bester Apfel, damit ein Fass gelagerten Apfel, versuch doch mal den Calvados zur Seite zu schieben, hier nehme ich mal einen Fass gelagerten Apfel. Die Kommunikation, viel, viel reden und schreiben und darüber diskutieren.
Da gebe ich dir recht, ohne das wird es nicht funktionieren. Aber das heißt, ich verstehe euch richtig, wir müssen dem Kunden eine Anwendung geben, oder? Bei Gin hat er die Anwendung. Ich kaufe mir eine Flasche Gin, setze mich mit drei Kollegen zusammen und dann ist an einem Abend diese Flasche verdunstet. Wie lange brauche ich mit demselben für einen Obstbrand, oder? Wenn ich dem nichts an die Hand gebe, dann wird das halt ewig dauern, bis diese Flasche Obstbrand leer ist. Außer Rötli, da sind wir wieder im Partysegment, oder?
Ich glaube, das Partysegment ist nicht schlecht. Also es gibt ja schon die ersten Brenner, die zum Beispiel ein Hybrid machen aus Gin und Obstbrand, dass man Williams als Geschmackskomponente mit reinnimmt. Es gibt zum Beispiel, tatsächlich Sentis Destillerie hat so einen Gin im Sortiment und hat richtig Erfolg damit. Yeah. Rubus Gin ist einer, wo ein Drittel Himbeergeist mit verarbeitet wurde. Das ist eine wahnsinnig gute Einstiegsgeschichte. Wenn man dann auch sagt, in der Kommunikation, das ist übrigens auch Obstbrand mit dabei, dann sagen, hey, was? Das ist Obstbrand. Der Überraschungseffekt, das ist das, was zieht.
Also ich gebe die Frage jetzt mal an unsere Gin-Brennerin wieder zurück. Ja? Ich habe sehr oft bemerkt, dass ja immer mehr Obst und immer mehr verschiedene Früchte und Blüten verwendet werden in Gins, mit Himbeere, mit Rosenblüten. Könntest du dir vorstellen, falls das Wacholder wirklich irgendwann ausgeht oder nicht mehr gewünscht ist, zu sagen, ja, warum mache ich nicht einen Himbeergeist mit Rosenblüten zum Beispiel und bringe das unter die Leute? Oder bist du da dann schon so strikt zu sagen, ich grenze mich da komplett ab?
Erstens denke ich nicht, dass ich Himbeer in der gleichen Gin Brenntopf würde brennen. Also ich glaube immer im Rest Geschmack in der Gin Distill, also da kommt wirklich nur Gin und Wodka. Möglich wäre es, aber ich bin eher auf so Mazeration, also anschließend, oder dass ich von auswärts würde einen lokalen Brenner zum Beispiel seine Früchtebrand nehmen und nachher zusammen mit meinen Gin schauen, was
also das heißt, aus deiner Sicht als Gin-Brenner ist das überhaupt keine Option zu sagen, ich könnte mir auch vorstellen, zum Beispiel Geist zu produzieren. Da sagst du, da gibt es genug Obstbrenner, die sollen das so machen.
Noch nicht, nein.
Okay.
Nein.
Du machst auch Gin. Wäre das für dich was du dir vorstellen könntest, so ein Hybrid zu machen?
Ja, ich glaube, bei uns ist da mehr Diskussion. Wir probieren da immer wieder mal etwas Neues zu bringen, auch wenn es nicht einfach ist, um herauszufinden, wer will der Markt, was bringt man auf den Markt, aber nur Gin allein. Wir brennen verschiedene Sachen bei uns auf der Brennanlage. Wir haben zwar zwei und man muss halt gut reinigen, wenn man vorher Gin drauf gemacht hat und nachher wieder Röteli drauf brennt oder ein Kräuter oder was auch immer. Aber die Möglichkeit, um etwas Neues oder etwas anderes zu machen, vor allem eben Fruchtbrennen jetzt mit Blüten oder sonst irgendetwas, was neu und spannend ist, dann macht man so Sachen gern.
Okay. Du würdest das unterstützen, wenn ich sage, Obstbrenner sind sehr kurios, die wollen alles rausfinden, oder?
Ja.
Okay. Hast du noch
was? Ja, das ist so, ja. Nein, ist gut.
Okay, aber ich sehe schon, wir sind mitten reingerutscht in diesen Themenkomplex, was mache ich mit der Spirituose, ja? Anwendung. Und ich würde auch gerne noch dazu hängen, aus eurer Sicht, wo konsumiere ich denn eine Schweizer Spirituose? Hat das auch was mit dem Preis zu tun, wo ich die Spirituose konsumiere? Du kennst dein Segment, wo geht dein Gin hin? Privat, Gastronomie, Retail?
Also bei mir ist 60% privat, aber das ist wahrscheinlich, weil ich gar keinen Außen-Salesperson habe. Also ja. Ich mache alles allein. Und ich denke schon vom Preissegment her, höre ich immer wieder, dass Leute sagen, wenn die Spirituosen hoch ist, Preis hoch ist, dann genieße ich das lieber zu Hause, als dass ich 20 Franken für einen hochwertigen Gin aufwärts in ein Bar trinke.
Ja. Also 60% Endkonsumenten?
Ja.
Ich glaube, hauptsächlich Spirituosen werden in der Gastronomie getrunken, an der Bar. Hat aber auch etwas Gesellschaftliches, weil Alkohol trinken allgemein, wenn man heute das so anschaut, betrachtet, es ist nicht mehr so angesehen, wie das vielleicht mal, es ist ja nicht mehr so angesehen vielleicht. Also das Alkohol allgemein, ich glaube auch an der Bar selber, die alkoholfreien Drinks, die haben alle mehr Platz genommen auf der Barkarte. Alkohol ist nicht mehr so hip und wenn ich schon Alkohol trinke, dann mache ich das in Ausgang unter Freunden und vielleicht nicht zuhause. Ich glaube, das ist so eher, dass es in der Gastronomie konsumiert wird.
Also konträre Ansichten, was macht denn die Seite drüben?
Ja.
Zu Hause oder Gastronomie, wo gehen die Spirituosen hin? Vielleicht ganz neues Segment?
Bei uns ist wirklich gross gefächert. Also bei uns kommt man in der Après-Ski heute, man kommt in der Bar über, im Bündnerland, in vielen Orten, aber auch in den Verkaufsläden, go Bodega. Und viele Leute haben auch Röteli daheim, weil Röteli hat viel mit Tradition zu tun. Früher ist vor allem an Silvester Röteli viel gelaufen. Das heisst, die jungen Männer sind einmal ein gutes neues Jahr wünschen, von Haus zu Haus. Und überall hat es einen Short Röteli gegeben von denen. Und man hat immer gesagt, am Schluss, das letzte Haus hat die hübschesten Frauen gehabt, weil dort die meisten schon genug Intus hatten. Aber so hat man früher auch die Leute kennengelernt. Und so, das ist ein guter Neujahr gewesen. Und jetzt ist das wie ausbreitet worden. Von Silvester wird der Röteli jetzt aber auch über das ganze Jahr getrunken. Klar, der Winter ist die Hauptsaison, wo vor allem viel eingekauft wird, damit man auch daheim hat, um mit Familie und Kollegen zum Anstoßen. Aber man trinkt es auch im Kaffee, unsere Produkte, und es wird auch gemischt. Auch wir probieren, unsere Produkte an die Bar zu bringen und probieren mit Bartender zusammen zu schauen, wie kann man den Röteli in einen Cocktail einbauen, wo kann man sonst noch brauchen als nur als Shot, sondern wirklich, was kann man daraus machen. Das ist auch wichtig, dass man weiss, wie kann man seine Produkte am besten vermarkten, wo kann man es überall einsetzen. Wir haben auch ein Röteli-Essig, wir haben so Röteli-Stängeli, wie Kirschstängeli. Wir probieren wirklich, dass unser Produkt breit gefächert an Kunden kommt, sodass jeder irgendwo etwas hat, was er noch gerne hat, wenn man es jetzt nicht pur als Shot trinkt.
Okay. Also abgesehen, und ich weiß, in Verbindung mit Kaffeekultur hat Obstbrand in den vergangenen Jahren meistens gepunktet in der Gastronomie. Wo könnte denn die Marktrelevanz abseits der Kaffeemischung liegen? Digestif hatten wir, brauchen wir relativ wenig heutzutage.
Aperitif?
Du hast Kochen in den Raum gestellt.
Ja, das Problem ist, dass generell Spirituosen mit einem relativ hohen Alkoholgehalt an der Bar nicht mehr so konsumiert werden, wie es früher war. Man sieht auch in der Wahrnehmung des Drinks Magazin oder dass die Leser die längste Zeit mit Mischgetränken sich aufhalten. Und es gibt ja auch einen Spruch an der Bar, jede erfolgreiche Spirituose hat einen geeigneten Long Drink, sei es Wodka Lemon, Wodka Orange, Cuba Libre, also Rum mit Cola, ein bisschen Limette, Gin Tonic. Das sind so die Einstiegsgetränke für eine erfolgreiche Spirituose. Wir sind mit dem Obstbrand gar nicht so weit weg. Also ob ich jetzt einen Obstbrand mit Tonic genieße und einen Schnitz Birne rein oder einen Himbeergeist mit Tonic, das ist genauso erfrischend, das ist genauso schmackhaft wie ein Gin Tonic. Auch wenn ich jetzt in der Gin-Gilde bin, ich will jetzt nicht den Gin schlecht reden. Aber es ist für uns in der Wahrnehmung, wir müssen viel mehr dazu übergehen, in dem Visuellen, nämlich das, was auf den Terrassen getrunken wird. Aperol Spritz, brauchen wir nicht drüber diskutieren, ist einer der erfolgreichsten Mischgetränke, Lillet Wild Berry. Das wird getrunken, nicht weil es so besonders gut schmeckt, sondern weil es halt süß, farbig und noch Beeren drin sind. Wir müssen lernen, auch als den Obstbrennen zuliebe, eine visuelle Darstellung auf einer ganz einfachen Ebene. Wenn wir das schaffen, wir dürfen nicht anfangen zu sagen, hier hast du ein Fass, hier ist der Obstbrand 4 Jahre drin gereift, hat 40%, das ist viel zu lange, zu viel Aufwand zu erklären. Nein, man muss halt vielleicht mal den Mut haben und sagen, hey, ich habe hier eine Dose, da ist Obstbrand drin mit einem Tonic fertig gemischt, ja, und ich hole es an der Tanke und trink's. Und dann versteht man, dann ist vielleicht das auch näher. Ich war neulich als Beispiel auf einer Hochzeit und aus Mangel an Spiritosen habe ich zu dem Bartender gesagt, mach mir mal einen Willi mit Tonic. Hab das mit dem unbekannten Nachbarn nebendran getrunken und plötzlich war der ganze Abend Willi Tonic. Das funktioniert, aber man muss es halt mal mit Mut vorzeigen. Und wir müssen da die Obstbrenner dazu bringen, dass sie in die Kommunikation gehen, dass sie den Leuten wirklich viel Sisyphusarbeit zeigen, was sie da machen und wie es geht. Und ich glaube, irgendwann, wenn das Rad in Schwung kommt, dann haben wir mehr Erfolg als heute.
Also du legst mir ja die nächste Frage geradezu in den Mund.
Okay.
Was ist denn eurer Meinung nach der Trend in der Spiritosenszene? Für dich dürfte es Obstbrand sein, so wie du gerade reingrätschst?
Ja, tatsächlich glaube ich, aber da gehe ich jetzt mal voraus, dann lasse ich euch den Fall. Ich glaube, dass Wermut ein Riesenthema ist. Wermut ist A, Weine aus der Schweiz, aufgespritzt, also und dann mit den entsprechenden Kräutern. Man hat also eine Bandbreite, man kann regional bleiben und hat was extrem Schmackhaftes mit wenig Alkohol. Und das entspricht ja sowieso der Trend, den wir in der Schweiz gerade verfolgen. Low-ABV-Drinks.
Wermut. Okay.
Leg ich mich fest.
Wie legst du dich fest?
Und neben Obstbrände.
Neben Obstbrände.
Muss ich ja.
Der nächste Negroni.
Ja, absolut.
Okay. Was sagt er an? Was sagen die anderen? Seid ihr auch so enthusiastisch?
Also ich bin einverstanden mit der Wermut. Das ist gross geplant. Das kann ich, also werde ich jetzt auch machen können. Oder das RTD, also die Ready-to-Drink, fettig. Ja. Also wir kennen, früher haben wir nur Smirnoff gekannt, aber jetzt ist das in Dosen, so viele Geschmacksrichtungen, man kann das mit Wodka, mit Gin, mit Rum, alles. Und das war wirklich die Idee, ich höre immer von den jungen Leuten, wir können nachher im Zug und dann haben wir unsere kleine Büchse dabei und dann sind sie unterwegs nach dem Party, haben sie schon ein bisschen Geld gespart, weil der Alkohol-Level auf einer gewissen Höhe ist. Aber ich finde es sehr, sehr spannend, also Ready-to-Drink.
Also Edelweit von der Tanke.
Zum Beispiel. Oder genau das Gegenteil, dass wir nachher auf die hochwertige, tolle Spirituosen, es wird aber Gin oder was auch andere Produzenten, die werden langsam zusammengelegt. Also das sogenannte Hype-Wort, das du gesagt hast, die kommen dann zusammen und wir müssen kreativ und versatile, müssen wir bleiben, dass wir wirklich mit dem Konsument mitgehen. Und dass die Konsumenten jetzt junge Leute sind, finde ich sehr spannend. Und wir müssen dann zuhören, was sie wollen und dann das produzieren, was sie als neue Trend finden.
Also mit der Zeit gehen, am Puls bleiben.
Genau.
Mirko, was sagst du? Was ist das nächste große?
Ja, ich finde alle Punkte sehr gut. Klar, also hoffen wir natürlich auf den Obstbrand natürlich. Aber ich glaube auch dort, der Trend allgemein liegt eher bei weniger Alkohol, leichter zugänglich. Da sind wir aber auch wieder beim Wermut eigentlich. Weniger Alkohol, verstärkte Wein. Vielleicht aber auch im Likörbereich, ob jetzt das Basis auf Frucht ist oder auf Wein. Ich glaube tendenziell weniger Alkohol, weniger hart zugänglicher für die Allgemeinheit.
Make Rötzeli great again.
Nein, also was halt wichtig ist, dass es etwas ist, wo man kann verwenden zum Spritzen, wo man nicht nur pur trinken kann, sondern eben mit dadurch, dass man es verdünnt oder einen Cocktail daraus macht, dass es auch wieder abkommt, dass es einfacher zum Trinken ist. Also man sagt gerne süffig, aber halt einfach easy going, oder? So etwas, wo man mal einen Abend kann hocken kann. Nicht schwer ist, um es noch irgendwie gross zusammenmischen, sondern wirklich einfach zwei Komponenten oder drei, wo man zusammen ein Glas hier tun. Und dann hat man das Glas und kann irgendwie am Abend noch den Sonnenuntergang geniessen oder so ein bisschen in die Richtung. Und sonst, wenn es um die härteren Spiritosen geht, dann, also mal bei uns sieht man, dass dann die Raritäten das Wichtige sind. Nicht Massenware, sondern dort, wo man dann wirklich halt Einzelabfüllungen, Spezialsachen, dann gehen die Leute lieber auf da und geben dann halt noch ein bisschen mehr aus. Dafür haben sie auch etwas Spezielles im Glas. Mhm.
Also ich finde es auch sensationell, wie ihr die Fahne hochhaltet, weil eine Frage wäre gewesen, findet sich in diesem Trend auch die Schweizer Spirituose? Aber das war überhaupt kein Thema, sondern es ging eigentlich nur darum, das ist der Trend, Schweizer Spirituose. Wo stehen wir in 5 Jahren?
Schwierige Frage.
Schwierige Frage.
Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, also wenn wir weiterhin so kreativ und so innovativ unterwegs sind mit jungen, auch neuen Produzenten, aber auch alten Produzenten, die sich neu erfinden, stehen wir irgendwann da mit einer riesen Vielfalt an Spirituosen da, ob es das Whisky ist, ob es das schlussendlich ein Rum ist, vielleicht sogar Zuckerrüben, ja, wer weiß, Obstbrände etc. Ich glaube, Vielfalt wird grösser im Allgemeinen. Ich glaube, wir können uns freuen, wer eigentlich da auf uns zukommt. Mhm.
Also ich glaube, dass das Thema natürlich Craft Beer war uns voraus und Craft Beer waren die Mikrodestillerien, die angefangen haben zu produzieren. Jetzt gibt es die Mikro-Gin-Produzenten und die werden natürlich jetzt mutig, weil sie müssen auch auf den Markt reagieren. Ich glaube, die Großen bereiten die Ebene, aber die Kleinen können mit kreativen Produkten stechen und ich glaube, die Vielfalt wird viel, viel größer werden. Und es ist nicht mehr der Fokus auf einige wenige Produkte, sondern wir werden eine massive Produktvielfalt, einen Blumenstrauß an Aromatiken haben, die gebrannt werden. Wenn traditionelle Firmen wie Kinchi jetzt tatsächlich anfangen, auch so kreativ zu brennen, das zeigt ja auch, dass die mittleren bis ganz großen darauf reagieren, was die Kleinen machen. Das ist ja immer der Umkehreffekt, dass es im Umkehrschluss, hoppla, was machen die denn? Man sieht es, mein Tanqueray hat ja auch reagiert, indem sie nicht nur ihren klassischen Tanqueray, dann gab es den Tanqueray 10, jetzt gibt es eine Vielfalt von Gins. Das tun sie, weil sie es müssen. Weil die Kleinen sind schneller, kreativer und unter Umständen auch einen Schritt voraus. Und ich glaube, das ist der Vorteil hier, denn die Schweiz lebt von der Qualität.
Also das war ja die Steilvorlage für die zwei Produzentinnen. Ja? Fünf-Jahres-Plan.
Ja, wir haben gerade das neue Labeling hinter uns. Es ist halt so, dass man immer muss auf dem Level bleiben und schauen, dass man die Leute anspricht. Ich weiss, bei Fruchtbrenn war es so momentan das Problem gewesen, dass die Generation, die Fruchtbrenn getrunken hat, ein bisschen davor gestorben ist. Das klingt jetzt böse. Aber jetzt muss man schauen, dass man die Jungen wirklich wieder ins Boot holen kann. Und jetzt sind auch viele Fruchtbrenner, die ich kenne, haben Etiketten angepasst, haben die Flaschen ansprechender gemacht für die Jungen auch, damit es nicht immer auf dem gleichen Stand bleiben, sondern halt auch wirklich, dass es frischer aussieht, dass das Interesse kommt, auch vom Auge her. Weil ich kenne es jetzt vom Wein. Ich bin gute Spirituose, bei Wein bin ich nicht so der Wahnsinn. Und dann stehe ich vor dem Regal und denke, ah, die sieht noch gut aus. Die nehme ich. Keine Ahnung, wie sie schmeckt, aber es hat ein Kätzchen auf die Etikette oder was auch immer. Oder irgendein schönes Logo. Und dann nehme ich die Flasche. Und das ist bei der Spirituose das Gleiche. Das Marketing macht halt schon viel aus. Und auch dort, wenn man keine Werbung machen könnte, man muss schauen, wie man die Flasche an sich vermarkten. Und da wird sicher noch ein Wechsel geben im nächsten Jahr.
Okay, also für dich für die nächsten 5 Jahre weniger neuer Inhalt, sondern mehr, wie bringe ich es besser unter die Leute mit ansprechender Aufmachung?
Ich bin mit eigentlich allen Kommentaren einverstanden und ich finde eben sehr wichtig, kleine Produzenten, sobald das mit, also ich glaube in das Wort Love Mark anstatt Trademark, also dass man ein Branding macht, dass man einen Konsument hat, das treu ist zum eigenen Marken. Und dann höre ich immer, ja, hast du etwas Neues oder was gibt es Neues? Und das habe ich gar nicht erwartet, dass das kommt. Ich habe immer gedacht, ich mache Gin und Wodka und das wär's. Aber jetzt müssen wir wirklich mit neuen Produkten, jetzt einmal ein Orange Gin oder vielleicht nächstes Jahr ein Bio Gin, wer weiß was auch noch kommt, aber dass man einfach nicht schläft, dass man wirklich im Voraus sind, dass man auch in Ausland schaut, was passiert in England und Spanien. Zum Beispiel in Gin oder in spirituosen Markt. Und dass man das nicht kopiert, aber dass man lernt dazu und denkt, oh, das kann ich auch. Etwas anderes, was ich jetzt denke, jetzt wegen der Flasche, Special Edition zum Beispiel, Limited Edition, wo nur so und so viel Flasche gibt und halt viel Geld ausgeben für Produktion, also für die Flasche. Ich bin vor 5 Jahren immer ein bisschen gegen das gewesen. Ich habe immer gesagt, so Marketing-Gins oder Marketing-Produkte. Und ich bin ein bisschen gegen, dass man einfach die schönste Flasche rausnimmt von dem Regal, weil dann ist man enttäuscht von dem Inhalt. Also das sieht man sehr oft beim Wein. Aber wenn der Inhalt stimmt und irgendeine Geschenkflasche hat, weil ich finde wichtig, dass wir haben 2 Arten vom Konsumenten beim Spirituosen. Wir haben den, der es kauft, er kennt es und er tut es trinken, weil er die Produkte kennt. Und dann haben wir den Konsument, der das kauft, ein Geschenk. Und um dem tun wir manchmal ein bisschen vergessen, dass das Produkt, also dass die Flasche sehr wichtig ist. Mhm. Und er kauft das dann als Geschenk, weil sein Schwiegersohn hat gerne Gin oder Wodka und er will die schönste Flasche dann schenken. Und das ist ein bisschen die Zukunft, dass also ich zum Beispiel plane, was für neue Produkte und was für neue Flaschen könnte ich machen.
Ich würde euch einladen, wir sind fast am Ende unserer Zeit. Wenn jemand von euch vielleicht nicht Plädoyer, aber ein Schlussfazit, persönliches Fazit zu dem Thema, liegt euch noch was am Herzen, das ihr sagen wollt, ohne dass euch jemand reingrätscht?
Probiert mal etwas Neues aus. Ich weiß, man hat meistens da, wo man gern hat, aber vielleicht auch mal einfach aus Spass mal irgendetwas anderes kaufen, mal etwas anderes ausprobieren, damit man auch wieder mal eine andere Richtung sieht. Vielleicht jetzt nicht unbedingt gerade von einem Gin auf den härtesten Whisky umsteigen, aber es gibt überall so ein bisschen die Einsteigerprodukte und eben die regionalen Sachen probieren. Weil es gibt schon fast bei allen Spiritosen wirklich regionale Produzenten und es macht es spannend. Mhm.
Also ich denke, think Swiss und drink Swiss.
Be Swiss, drink Swiss.
Alles gesagt, regional. Regional ist das, ist die Zukunft und kurze Wege, kurze Konsumwege. Wir haben so eine schöne Vielfalt hier in der Schweiz und in den Alpenregionen, Deutschland, Österreich, gibt es so spannende Geschmacksvielfalten. Es gibt noch so viel zu entdecken, also nicht stehen bleiben, sondern sich umschauen, was es Tolles zu entdecken gibt.
Sehr schön. Dann möchte ich mich bei euch bedanken, dass ihr hier so zahlreich unten und ihr oben mit mir über dieses Thema gesprochen habt heute auf der IGEHO. Für diejenigen im Publikum, die noch Fragen an uns haben, wir werden uns auf der Seite noch ein bisschen einfinden. Vielen herzlichen Dank. Euch noch viel Spaß auf der IGEHO und vielen Dank fürs Dabeisein. Danke.
Danke.